Hey zusammen, ich bin Helen und vielleicht kennt ihr mich schon aus der Jahresrückblicksfolge. Bei Funk bin ich vor allem bei unseren politischen Podcasts, also bei Was die Woche wichtig war und Absolute Mehrheit hinter den Kulissen am Start. Deswegen weiß ich aber auch, dass hier jetzt eine Podcast-Folge kommt, die sich viele von euch von uns gewünscht haben. Das How-to-Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025. Die ist nämlich schon am Sonntag und wir verstehen komplett, wenn ihr gerade immer noch nicht so genau wisst, was ihr eigentlich wählen sollt. Um euch da ein bisschen Orientierung zu geben, haben wir ein paar Expertinnen und Experten aus dem Funknetzwerk zusammengetrommelt, die mit euch jetzt den berühmt-berüchtigten Wahl-O-Mat durchgehen werden. Beim Wahl-O-Mat klickt ihr euch durch 38 Aussagen zu allen möglichen politischen Bereichen. Und am Ende zeigt der Wahl-O-Mat, welche Partei am besten zu euch passt. Also zumindest laut deren Parteiprogramm. Und weil diese 38 Aussagen, der Wahl-O-Mat nennt das Thesen, manchmal ein bisschen tricky zu verstehen sind, gehen wir die jetzt alle einmal zusammen durch. Und ein paar Creator aus dem Funknetzwerk helfen euch durchzusteigen. Ihr müsst dafür jetzt nur einmal den Wahl-O-Mat starten. Den Link findet ihr in den Shownotes. Während ihr das macht, erkläre ich euch einmal kurz die Spielregeln. Bei jeder These vom Wahl-O-Mat müsst ihr auf was klicken. Zustimmen, wenn ihr dem zustimmt, was da steht. Ablehnen, wenn ihr das irgendwie doof findet. Oder neutral klicken, wenn ihr irgendwo dazwischen seid. Es gibt auch noch These überspringen. Das nehmt ihr am besten, wenn ihr eine These gar nicht bewerten wollt. Wenn ihr dann ready seid, können wir auch direkt einsteigen. Die erste These lautet: Deutschland soll die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen. Das ist direkt ein ziemlich heftiges Thema aus der Außenpolitik. Deswegen erklärt euch die Hintergründe dazu Tesnim von unserem Format Atlas, die sich mit sowas besonders gut auskennt.
Fangen wir mal so an. Was bedeutet überhaupt militärische Unterstützung? Seit Russland 2022 die Ukraine angegriffen hat, schickt Deutschland Panzer und Munition in die Ukraine. Auch die Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten wird aus Deutschland finanziell unterstützt. Warum macht Deutschland das seit 3 Jahren? Die Idee dahinter? Kann die Ukraine Russland genug zurückdrängen und schwächen, muss der russische Präsident Wladimir Putin verhandeln und macht nicht noch weiter. Die Hoffnung dahinter ist, dass dann keine Menschen in der Ukraine mehr sterben, aber auch, dass Russland keine noch größere Gefahr für Deutschland wird. Denn auch bei uns hat der russische Staat durch seine umfangreichen Cyberangriffe schon Schaden angerichtet. Es gibt beispielsweise immer wieder gesteuerte russische Trollarmeen im Internet, die massenweise Fake News verbreiten, die die Menschen in Deutschland verunsichern sollen. In Rottgau in Hessen hat ein russischer Hackerangriff sogar schon mal alle Server der Stadtverwaltung lahmgelegt. Und erst vorletzte Woche wurde eine Serie von Attacken bekannt, bei denen Auspuffrohre von Autos mit Bauschaum verstopft wurden. Auch hier gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass es sich um eine von Russland gesteuerte Sabotageaktion handelt. Aber über diese Idee, also die Unterstützung der Ukraine gegen Russland, wird in der Politik gestritten. Die Gegenseite findet, grob gesagt, je mehr und je stärkere Waffen Deutschland in die Ukraine schickt, desto mehr und mehr könnten sich die diplomatischen Beziehungen zu Russland verschlechtern oder das Ganze sogar eskalieren. Und am Ende würden wir dadurch automatisch zu einem weiteren Ziel werden, das das russische Militär angreifen könnte.
So, habt ihr geklickt? Dann geht's weiter mit der zweiten Aussage. These 2. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll weiterhin vom Staat finanziell gefördert werden. Ein wirtschaftliches Wissenschaftsthema. Das ist perfekt für Dani von Terra X.
Bei dieser These geht es wirklich um das Lebenselixier unserer Gesellschaft. Energie. Jedes Mal, wenn wir das Licht anmachen, unser Handy laden, warmes Wasser nutzen oder die Heizung anstellen, verbrauchen wir Energie. Wenn man für diese Energie Kohle, Öl oder Gas verbrennt, beschleunigt das den Klimawandel. Nutzt man erneuerbare Quellen wie Windenergie und Sonnenenergie, ist das klimafreundlicher. Die Hälfte unseres Stroms stammt bereits aus erneuerbaren Energien und das hat viel damit zu tun, dass sie schon seit 1974 finanziell vom Staat gefördert werden. Und, um es gleich vorweg zu sagen, weil das Thema Energie die gesamte Wirtschaft und jeden Verbraucher betrifft, gibt es bei den Befürwortern und Gegnern der Förderung sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Deshalb können wir das Thema hier nur anreißen. Befürworter sagen zum Beispiel oft, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien ohne finanzielle Unterstützung zu langsam vorangehen würde. Es gäbe dann zu wenige Windparks und Photovoltaikanlagen, um bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu werden. Dieses Ziel ist aber im Bundesklimaschutzgesetz festgeschrieben. Und das bedeutet, dass Deutschland dann keine Treibhausgase mehr ausstoßen darf, die es nicht auch wieder einfängt. Außerdem beziehen sich die Befürworter auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Es verpflichtet die Politik, den Klimaschutz nicht auf die lange Bank zu schieben. Deshalb wurde 2023 auch beschlossen, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien schon bis 2030 auf 80% des Stromverbrauchs hochzufahren. Funktionieren kann das natürlich nur, wenn es genügend Anlagen gibt, die diesen Strom liefern. Manche Gegner der Förderung halten den Umstieg auf erneuerbare Energien grundsätzlich für Geldverschwendung, weil sie den Klimawandel leugnen. Andere Gegner der Förderung sehen vor allem in Windkraftanlagen eine Gefahr für Tiere. Wieder andere betonen, dass durch zu viel erneuerbare Energien die Stromversorgung gefährdet sei, weil dann immer entweder der Wind wehen oder die Sonne scheinen muss. Es gibt aber auch Gegner der Förderung, die einfach nur meinen, dass sich der Staat nicht so stark in den Konkurrenzkampf zwischen Energieunternehmen einmischen soll. Unter den Gegnern sind außerdem auch Leute, die sagen, dass die Politik lieber nur den Ausstoß von CO2 stark verteuern soll, anstatt Geld für Förderung auszugeben. Egal ob Befürworter oder Gegner, was alle gemeinsam haben, ist, dass sie Annahmen über die Zukunft treffen müssen. Zum Beispiel darüber, wie sich die Technik weiterentwickeln wird oder wie schlimm die Folgen des Klimawandels sein werden. Und das macht das Thema so kompliziert.
These 3. Das Bürgergeld soll denjenigen gestrichen werden, die wiederholt Stellenangebote ablehnen. Mehr dazu erklären kann euch Vin, der sich auf TikTok gerne mit solchen politischen Pros und Cons beschäftigt.
Folgende Situation. Du bist arbeitslos und bekommst Bürgergeld. Du lehnst mehrere Jobs vom Jobcenter ab, weil sie dir nicht gefallen. Dann sagt das Jobcenter irgendwann, okay, wenn du nicht arbeiten willst, dann bekommst du auch kein Bürgergeld mehr. Da ist die Frage, ist das unfair oder ist das gerechtfertigt, weil du arbeiten könntest, es aber nicht willst? Bürgergeld ist für Menschen in finanzieller Not, um Grundbedürfnisse zu decken. Wer arbeiten kann, älter als 14 ist und noch keine Rente bezieht, kann es beantragen. Bürgergeldempfänger bekommen Jobvorschläge. Jobcenter können das Bürgergeld für bis zu 2 Monate kürzen, wenn Empfänger wiederholt Vorschläge ablehnen. Kosten für Wohnen und Heizen werden aber weiter übernommen. Jetzt steht zur Debatte, dass das Bürgergeld länger als 2 Monate oder sogar auf unbestimmte Zeit gestrichen werden könnte. Die Argumente der Befürworter, das Bürgergeld auf Dauer zu streichen, könnte Empfänger mehr dazu zwingen, einen Job anzunehmen. So würde möglicherweise das Sozialsystem weniger missbraucht werden. Die Argumente der Gegner sind aber, das Risiko für extreme Armut bei Betroffenen würde steigen. Und es kann ja auch gute Gründe geben, die nichts mit fehlender Lust zu tun haben, warum man Jobs ablehnt. Und ob der Vorschlag das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum verletzt, ist unklar.
Weiter geht's mit Aussage 4. Da heißt es, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Das ist wieder was für Dani.
Beim Autofahren wird's ja oft emotional. Ähnlich wie die Debatte um das Tempolimit. Für einen Großteil unserer Autobahnen gilt: freie Fahrt, so schnell ihr wollt. Begrenzungen gibt es vor allem wegen Baustellen, zum Lärmschutz oder um Stau zu vermeiden. Bei einem Tempolimit würde auf allen deutschen Autobahnen eine maximale Geschwindigkeit von 120 km/h oder 130 km/h gelten. In allen anderen europäischen Ländern gibt es schon Tempolimits. Deutschland ist das einzige Land, in dem man streckenweise so schnell fahren darf, wie man will. Befürworter sehen im Tempolimit eine einfache Möglichkeit, schwere Unfälle zu vermeiden. Die sind umso heftiger, je schneller wir fahren. Ein weiteres Argument ist die Einsparung von Kraftstoff und CO2. Denn je schneller man fährt, desto mehr Kraftstoff wird verbraucht. Das führt zu höheren CO2-Emissionen. Bei einer Tempobeschränkung von 130 km/h auf Autobahnen könnten wir laut Umweltbundesamt rund 2,2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von etwas mehr als 200.000 Menschen in Deutschland. Kritiker lehnen ein generelles Tempolimit ab. Ihre Hauptargumente? Die Freiheit der Fahrer und Fahrerinnen solle nicht eingeschränkt werden. Den CO2-Emissionen wollen sie entgegenwirken, indem sie auf technologische Innovationen setzen, wie klimafreundliche Mobilität, also zum Beispiel mit Elektroautos oder CO2-neutralen Kraftstoffen. Außerdem stellen sie die Effekte eines Tempolimits auf die Verkehrssicherheit in Frage.
These 5. Asylsuchende, die über einen anderen EU-Staat angereist sind, sollen an den deutschen Grenzen abgewiesen werden. Tessnim ist wieder dran.
Der Status quo sieht so aus. Asylsuchende dürfen rechtlich nicht einfach an den Grenzen zurückgewiesen werden. Okay. Aber das Innenministerium sagt, es kommen zu viele Menschen nach Deutschland, die eigentlich gar nicht einreisen dürfen, weil sie zum Beispiel kein Visum haben. Darum hat Deutschland im September letzten Jahres stärkere Grenzkontrollen eingeführt, um, Zitat, irreguläre Migration zu reduzieren. Die Polizei kann Menschen jetzt also aufhalten. Mit einer Ausnahme, jemand beantragt Asyl. Asylsuchende verletzen damit auch kein Gesetz, wenn sie das tun. Ganz wichtig. Denn Menschen, die verfolgt werden, ist es oft schwer möglich, aus ihrem Heimatland heraus vorher ein Visum für Deutschland zu stellen. In dieser These geht es darum, dieses Recht zu ändern. Nun sollen auch Menschen, die Asyl beantragen, abgewiesen werden können. Aber man muss wissen, dass es nach EU-Recht theoretisch so ist, Asyl muss in dem EU-Land beantragt werden, das man zuerst betritt. Das sind häufig Länder wie Italien, Griechenland, Bulgarien. Und diese Länder sind dann auch zuständig für den Asylantrag. In der Realität ist es jedoch so, dass Asylsuchende durch andere EU-Staaten oder die Schweiz durchreisen, um nach Deutschland zu kommen und hier den Asylantrag stellen. Dafür sei Deutschland nicht zuständig, sagen die einen. Die EU-Regelung zum Erstasylantrag würde hier nicht eingehalten werden. Außerdem wollen einige, dass Deutschland insgesamt weniger Geflüchtete aufnimmt. Die Zurückweisungen könnten, so die Annahme, dazu führen, dass in Zukunft weniger Asylsuchende kommen, weil sie abgeschreckt werden würden. Das sei inhuman, so die Kritiker, weil man eben nach geltendem Recht Asylsuchende nicht abweisen darf. Außerdem könnte es sein, dass Deutschlands Nachbarländer dann Asylsuchende genauso abweisen. Am Ende würden alle an den EU-Außengrenzen festsitzen.
Die ersten 5 sind schon geschafft, machen wir direkt weiter. These 6. Bei Neuvermietungen sollen die Mietpreise weiterhin gesetzlich begrenzt werden. Dafür ist Jakob vom Funkformat Was kostet die Welt am Start? Die kennen sich aus mit Geld.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir in Frankfurt sind die Mieten krass gestiegen. Anfang 2023 hat man für ein WG-Zimmer 580 Euro warm gezahlt. Mitte 2024 waren es schon 680 Euro. Eigentlich sind die Mieten aber in allen Großstädten in den letzten Jahren gestiegen, nicht nur in Frankfurt. Denn überall wird mehr Wohnraum benötigt. Zum einen, weil immer mehr Menschen zuwandern, aber auch, weil es immer mehr Single-Haushalte gibt. Um diesen Bedarf zu decken, werden zu wenig neue Wohnungen gebaut. Und wie das dann oft so ist, was knapp ist, wird teurer. Und das Problem liegt dann auf der Hand. Viele junge Menschen oder Leute mit wenig Geld können sich die Mieten einfach nicht leisten. 2015 hat der Bundestag deshalb die Mietpreisbremse beschlossen. Sie gilt in über 450 deutschen Städten und Gemeinden. Ihre Funktion? Sie soll begrenzen, wie viel Vermieter monatlich von uns an Miete verlangen können, wenn wir neu einziehen. Ganz konkret heißt das, die Miete darf nur 10% über der ortsüblichen Miete liegen. Wie hoch diese ortsübliche Miete ist, das verrät der Mietspiegel. Den findest du online oder bei Mieterverbänden. Es gibt aber auch Fälle, da gilt die Mietpreisbremse nicht. Zum Beispiel dann, wenn man in einen Neubau einzieht. Und für möblierte Wohnungen ist es gar nicht gesetzlich geregelt. Spätestens Ende 2025 wird die aktuelle Mietpreisbremse in allen Bundesländern komplett auslaufen. Manche Parteien wollen die Mietpreisbremse verlängern und sie sogar entfristen. Dann würde sie dauerhaft gelten. Andere Parteien sehen es aber ganz anders. Sie wollen die Mietpreisbremse auslaufen lassen. Ihr Argument? Die Mietpreisbremse mache das Vermieten weniger attraktiv. Dadurch gäbe es weniger Anreize für Investoren, neue Häuser zu bauen. Die Folge? Es entsteht weniger neuer Wohnraum. Und die Wohnungsnot wird weiter verschärft.
Okay, habt ihr euch entschieden? Dann kommt hier These 7. An Bahnhöfen soll die Bundespolizei Software zur automatisierten Gesichtserkennung einsetzen dürfen. Mit Rechtsfragen beschäftigt sich bei uns Felix von unserem Format Die Juristen. Felix, let's go.
Das Handy vors Gesicht halten und zack. Entsperrt. Mit der gleichen Technologie könnten sich auch Straftaten aufklären lassen. Auf öffentlichen Plätzen wie an Bahnhöfen könnte in Zukunft eine Software mit Gesichtserkennung überprüfen, ob jemand auf einer Fahndungsliste steht, zum Beispiel Verbrecher oder Vermisste. Mit so einer Gesichtserkennungssoftware darf die Bundespolizei zwar Verdächtige identifizieren, also das Foto oder Video von einem Unbekannten mit ihren eigenen Datenbanken abgleichen, aber sie darf diese Software nicht am Bahnhof installieren und dann live schauen, ob jemand gerade vorbeiläuft, den sie sucht. Dafür gibt es nämlich bislang keine Rechtsgrundlage. Das sollte aber erlaubt sein, um Verbrechen aufzuklären, sagen die einen. Die anderen bezweifeln, dass die Technik schon gut genug funktioniert. Könnte also passieren, dass mich das System verwechselt, ich falsch verdächtigt und plötzlich am Bahnhof von der Polizei aufgehalten werde, obwohl ich dort eigentlich nur eine Freundin abholen wollte. Eine weitere Sorge ist die Überwachung. Das kann auch dazu führen, dass Menschen sich selbst zensieren. Sie überlegen sich genau, wo sie hingehen, aus Angst, falsch interpretiert zu werden. Dadurch geht ein Stück Freiheit verloren, selbst wenn man nichts zu verbergen hat. Letztlich geht es um die Abwägung. Wie viel Sicherheit bringt Überwachung und wie viel persönliche Freiheit sind wir bereit, dafür aufzugeben?
These 8. Energieintensive Unternehmen sollen vom Staat einen finanziellen Ausgleich für ihre Stromkosten erhalten. Klingt schon wieder nach Geld. Also ist Jakob wieder dran.
Wer von euch alleine oder in einer WG wohnt, hat's vielleicht schon mal erlebt. Ihr musstet Stromkosten nachzahlen. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, sind die Energiekosten ziemlich krass gestiegen. So richtig Puls haben deshalb nicht nur wir, sondern auch die größten Energieverbraucher des Landes bekommen. Unsere Industrien. Denn die verbrauchen mega viel Strom und müssen entsprechend auch richtig viel zahlen. Ganz vorne dabei ist die chemische Industrie. Dahinter kommen Stahlunternehmen, Kohle- und Ölfirmen sowie Hersteller von Glas, Keramik, Papier und Pappe. Diese Unternehmen verbrauchen mehr als ein Fünftel der benötigten Energie in Deutschland. Um mit den steigenden Preisen klarzukommen, stellen die Unternehmen 2023 eine Forderung. Sie wollen einen sogenannten Industriestrompreis, also einen eigenen Strompreis, der vom Staat gefördert wird. Und den haben sie auch bekommen.
Bis Ende dieses Jahres müssen energieintensive Unternehmen weniger Steuern auf Strom zahlen. Und nicht nur das. In Zukunft können sogar noch weitere finanzielle Spritzen, sogenannte Subventionen, folgen. Bei dieser These des Wahl-O-Maten geht es also nicht darum, ob diese Hilfen kommen, sondern ob sie weitergehen oder eben nicht. Also, was sind nun die Argumente dafür und dagegen? Also die Branchen, die unterstützt werden, sind super wichtig für Deutschland. An ihnen hängen richtig viele Steuereinnahmen und auch Arbeitsplätze. Das heißt, im besten Fall bringen sie eine Menge Kohle für alle Beteiligten. Das Ding ist nur, in letzter Zeit läuft es bei unseren Industrien eher so semi-gut. Denn seit Beginn des Ukraine-Kriegs nimmt ihre Produktion stetig ab. Gründe dafür gibt's viele. Unter anderem aufgrund von steigenden Kosten. Vor allem die Stahlindustrie stellt immer weniger her. Der größte Hersteller will zum Beispiel über 10.000 Stellen abbauen. So ein Industriestrompreis und andere finanzielle Hilfen kosten auf der anderen Seite natürlich Milliarden an Steuergeldern. Das Ganze ist auch nur eine kurzfristige Lösung und nicht besonders innovativ. Denn knapp die Hälfte des Stroms stammt aus fossilen Energieträgern. Das heißt, es werden dadurch keine Anreize für eine Energiewende gesetzt.
Und wir kommen zur 9. Aussage. Alle Beschäftigten sollen bereits nach 40 Beitragsjahren ohne Abschläge in Rente gehen können. Zum Thema Rente haben wir hier eine Person, die ihr von Was die Woche wichtig war schon gut kennt. Magda ist am Start.
Bis ich 40 Jahre in meine Rente eingezahlt habe, das dauert noch ziemlich lange. Und trotzdem ist es aber wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie viel Kohle man später mal bekommen wird. Beim Thema Rente geht es um viel Geld und um Gerechtigkeit. Der Deal, um Anspruch zu bekommen, müsst ihr mal 5 Jahre einzahlen. Und klar ist, umso länger ihr einzahlt, umso mehr Geld bekommt ihr später. Die Krux bei der ganzen Sache ist, dass unsere Gesellschaft durchschnittlich immer älter wird, weil weniger Babys geboren werden. Das heißt, dass weniger jüngere Menschen mehr ältere Menschen im Rentensystem stützen müssen. Unter anderem deshalb wurde das Rentenalter schrittweise angehoben. Wann genau ihr in Rente gehen könnt, das hängt von eurem Geburtsjahr ab. Wer zum Beispiel 18 ist, also 2007 geboren, der kann mit 67 in Rente gehen. Im Jahr 2074 klingt weit weg und nach vielen Jahren Arbeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen. Wenn ihr irgendwann 63 Jahre alt seid und 35 Jahre lang ins Rentensystem eingezahlt habt, dann könnt ihr in Rente gehen, bekommt aber pro Monat weniger Geld. Erst wenn ihr 45 Jahre lang gearbeitet und ins Rentensystem einzahlen würdet, würdet ihr den vollen Satz bekommen. Einige sagen, das ist viel zu viel verlangt und die fordern, dass man nach 40 Jahren schon ohne Abzüge in Rente gehen kann. Sie wollen vor allem die entlasten, die jahrelang körperlich geackert haben, zum Beispiel Handwerker und Pfleger. Die Gegner wollen bei 45 Jahren bleiben. Sie sagen, das Rentensystem ist sehr teuer. Außerdem ist unklar, wie es zukünftig finanziert werden soll.
These 10. Im einleitenden Satz des Grundgesetzes soll weiterhin die Formulierung Verantwortung vor Gott stehen. Felix, your turn.
Grüß Gott. Was für einige einfach eine Begrüßung ist, steht übrigens auch im Grundgesetz. Naja, so ähnlich. Wenn wir da nämlich in den Begrüßungstext, also das Vorwort, die sogenannte Präambel, schauen, dann steht da: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Diesen Gottesbezug, den gibt es schon so lange, wie es das Grundgesetz gibt, also seit 1949. Und schon damals wurde darüber gestritten. Für die, die den Bezug wollten und sich dann auch durchgesetzt haben, war es wichtig, sich von totalitären Staatsformen wie dem NS-Regime abzuwenden. Die staatliche Macht sollte nicht als absolut und unfehlbar gelten. Sie wollten auf etwas Bezug nehmen, was über dem Staat und über den Menschen steht. Also quasi eine moralische Instanz. Aber wird damit im Grundgesetz nicht irgendwie eine Religion oder religiöse Ausrichtung vorgegeben? Einige finden, nein. Schließlich beziehe man sich auf einen ganz allgemeinen Gott und sage nicht etwa, dass zum Beispiel das Christentum unsere Staatsreligion sei. Der Staat muss nämlich laut dem Grundgesetz neutral sein und darf keine Religion bevorzugen. Andere sagen, genau diese Neutralität des Staates sei hier nicht ausreichend gewährleistet. Außerdem sei der Bezug zu Gott einfach nicht mehr zeitgemäß.
These 11. Deutschland soll weiterhin die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland fördern. Wisst ihr, wie das aktuell gefördert wird? Ich zumindest nicht. Aber Tessin bestimmt.
Schon wieder der Bus ausgefallen? Vielleicht hat er dich gerade erwischt. Der Fachkräftemangel. Den gibt es nicht nur bei den Öffis, sondern auch in der Alten- und Krankenpflege, in IT-Berufen und im Handwerk. Das alles sind Beispiele für Berufe, wo es Fachkräfte braucht. Also Menschen, die eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben. Und davon hat Deutschland in vielen Bereichen zu wenig. Woran liegt das? Einerseits gehen jetzt und in den nächsten Jahren unsere Boomer, also die geburtenstarken Jahrgänge, in Rente. Und in den nachfolgenden Generationen gibt es zu wenig Leute, um das auszugleichen. Andererseits gibt es immer mehr Menschen, die entweder gar keine abgeschlossene Ausbildung haben oder eine, die nicht oder nicht mehr zu den gesuchten Stellen passt. Ein Problem, das sich auch noch dadurch verschärft, dass zum Beispiel durch die Digitalisierung ganz neue Berufe entstehen. Deswegen werben aktuell viele deutsche Unternehmen Menschen aus dem Ausland an. Der Staat gibt dafür den Rahmen vor. Mit dem sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetz fördert er, dass qualifizierte Personen auch von außerhalb der EU zu uns kommen können. Zum Beispiel, indem Bildungsabschlüsse und Berufserfahrung leichter anerkannt werden oder Familien leichter nachziehen können. Kritiker und Kritikerinnen sagen, dass wir uns lieber auf inländische Fachkräfte konzentrieren sollten. Für sie sollten wir bessere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen und es leichter machen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. So könnten laut ihnen auch mehr Frauen in Vollzeit arbeiten. Auch ältere Menschen könnten mehr arbeiten, wenn sich die Arbeitswelt besser auf ihre Bedürfnisse einstellt, wie zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen. Nur auf deutsche Arbeitskräfte zu setzen, reiche jedoch nicht. Darin sind sich die Bundesagentur für Arbeit oder auch die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände sicher. Nach einer aktuellen Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung müssten bis 2040 jedes Jahr zwischen 288.000 und 368.000 Personen aus dem Ausland zuwandern, um unseren Bedarf an Arbeitskräften durch Einwanderung zu decken.
These 12. Für die Stromerzeugung soll Deutschland wieder Kernenergie nutzen.
Ohne Strom geht nix, schon klar. Die Frage, die hier aber drinsteckt, ist, woher soll unser Strom kommen? In Deutschland gewinnen wir Strom aus verschiedenen Energiequellen. Letztes Jahr haben wir knapp die Mehrheit, fast 60%, aus erneuerbaren Energien gewonnen, wie Wind, Wasser und Sonnenenergie. Der Rest stammt aus fossilen Energiequellen wie Kohle, Erdgas und Erdöl. Kernenergie ist da nicht mit dabei. Vor knapp 2 Jahren haben wir nämlich die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Die Hauptsorge bei der Kernenergie sind Unfälle und das Austreten von radioaktiven Stoffen. Die entstehen bei der Kernspaltung, dem Prozess, wo die Energie für den Strom entsteht, und einige davon sind extrem langlebig, also mehrere Tausende von Jahren. Und diese Stoffe sind für Mensch und Umwelt hochgefährlich. Denn wenn wir damit in Kontakt kommen, kann das unsere DNA, unser Erbmaterial, schädigen. Das erhöht das Risiko für Krebs und andere Erkrankungen. Außerdem entstehen bei der Energiegewinnung selbst hochradioaktive Abfälle. Die Lagerung dieser Abfälle ist weltweit immer noch ein massives Problem. In Deutschland werden die Abfälle derzeit zwar in Zwischenlagern gelagert, aber das sind eben nur Zwischenlösungen. Ein Endlager gibt es noch nicht. Warum fordern manche jetzt also trotzdem den Wiedereinstieg in die Kernenergie? Ihre Hauptgründe? Kernkraft greift eben nicht auf fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas zurück. Außerdem sind die CO2-Emissionen von Kernkraftwerken viel geringer als zum Beispiel bei Kohlekraftwerken. Und Kernkraftwerke können immer betrieben werden, egal ob Wind weht oder die Sonne scheint. Auf der anderen Seite sind viele unserer alten Kernkraftwerke jetzt aber einfach schon abgebaut. Andere befinden sich mittendrin. Befürworter der Kernkraft wollen diese dann wieder aufbauen, neue bauen oder zumindest prüfen, ob sich das wirtschaftlich lohnt.
Habt ihr's? Hier wartet schon die nächste Aussage auf uns. These 13. Bei der Besteuerung von Einkommen soll der Spitzensteuersatz angehoben werden.
Steuern. Sobald man so richtig ins Berufsleben einsteigt, wird man um dieses für viele nervige Thema nicht herumkommen. Wie in den meisten Ländern auch, gilt in Deutschland das Prinzip der Steuergerechtigkeit. Das heißt, je höher dein Lohn ist, desto mehr Steuern musst du auch dafür zahlen. Und das bringt uns zum Kern unseres Themas, dem sogenannten Spitzensteuersatz. Aktuell ist es so: Wer in Deutschland mehr als 68.481 Euro brutto im Jahr verdient, zahlt auf den Betrag darüber 42% Steuern. Das heißt aber nicht, dass das ganze Einkommen so hoch besteuert wird. Wer zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr verdient, zahlt die 42% nur auf die Differenz zwischen 68.481 Euro und 100.000 Euro. Der Rest wird mit niedrigeren Steuersätzen berechnet. Klingt kompliziert? Ist es auch. Aber was passiert, wenn der Spitzensteuersatz steigt? Dafür gibt es 2 Möglichkeiten und die haben ganz unterschiedliche Folgen. Deshalb ist es eigentlich nicht ideal, dass der Wahl-O-Mat nicht genau sagt, welche gemeint ist. Spielen wir deshalb einfach mal beide Versionen durch. In Version 1 würde die Einkommensgrenze steigen, ab der man die 42% Spitzensteuersatz zahlt. Zum Beispiel erst ab 80.000 Euro statt wie bisher ab 68.481 Euro. Das würde bedeuten, wer weniger als 80.000 Euro verdient, müsste weniger Steuern zahlen. Mehr als 68.481 Euro verdienen laut Schätzung des IFO-Instituts nur die obersten 5,4% der Steuerpflichtigen. Das heißt, in dieser Version würden vor allem Besserverdiener entlastet. In Version 2 würde dagegen der Spitzensteuersatz selbst steigen, zum Beispiel auf 45% oder mehr, so wie in Schweden oder Dänemark. Das wäre genau das Gegenteil von Version 1. Wer viel verdient, müsste noch mehr Steuern zahlen. Es gibt aber auch die Idee, beide Versionen zu kombinieren. Die Einkommensgrenze könnte auf 93.000 Euro steigen, aber gleichzeitig würde der Spitzensteuersatz auf 45% angehoben. Das würde Gutverdiener etwas entlasten, während Spitzenverdiener mehr zahlen müssten.
Ihr Lieben, damit habt ihr ein Drittel schon geschafft. Lass uns durchziehen, wir gehen zur nächsten Aussage. These 14. Der Bund soll mehr Kompetenzen in der Schulpolitik erhalten. Das ist wohl etwas, was die Innenpolitik betrifft. Damit kennt sich Viktoria von Die da oben aus.
Hier geht es um etwas, das ihr sicher alle gut kennt oder von dem euch Freunde erzählt haben. Unterschiede zwischen Schulen. Nicht unbedingt zwischen verschiedenen Schulen an dem Ort, wo ihr lebt, sondern, um mal ein Beispiel zu nennen, um Unterschiede im Lehrplan von Schulen in Berlin, München und Schwerin. Oder Unterschiede darin, ob ein Fach Pflichtfach oder Wahlfach ist. Oder ob die Oberstufe bis zur 12. oder 13. Klasse geht. Um diese These zu verstehen, muss man wissen, dass in Deutschland die Schulpolitik Ländersache ist. Das heißt, dass die 16 Bundesländer hier das Sagen haben. Der Bund, das ist die oberste staatliche Ebene in Deutschland, kann den Ländern nicht vorschreiben, welche Schulpolitik sie machen sollen. Die Schulpolitik ist damit ein gutes Beispiel für den Föderalismus, also die Verteilung der Macht zwischen der Bundesebene und der Länderebene. In der Schulpolitik bedeutet das aber nicht, dass jedes Land einfach macht, was es will. Die Bundesländer stimmen sich ab und beschließen auch gemeinsame Regeln für die Schule. Und dass die Schulpolitik Ländersache ist, heißt auch nicht, dass die Länder nicht mit dem Bund reden. Sie arbeiten zum Beispiel zusammen, wenn es um die PISA-Studie geht, in der alle 3 Jahre die Leistungen von Schülern in vielen verschiedenen Ländern verglichen werden. Manche Befürworter der These sagen, dass dieses System trotz der Zusammenarbeit viel zu kompliziert ist. Zum Beispiel unterscheiden sich die Bundesländer beim Lehrplan, den Prüfungen, Regeln für Pflicht- und Wahlfächer und wenn es darum geht, welche verschiedenen Schularten es überhaupt geben soll. Sie wollen, dass der Bund einheitliche Regeln für ganz Deutschland festlegt. Manche Befürworter meinen, dass der Bund in den Bereichen mehr mitreden sollte, in denen er auch zahlt. Zum Beispiel beim Digitalpakt, der Schulen beim Thema Digitalisierung unter die Arme greift. Die Gegner dieser Forderung sagen, dass man es gar nicht ändern kann, dass die Bundesländer grundsätzlich für die Schulpolitik zuständig sind. Der Grund? Wenn man die Schulpolitik dem Bund übertragen würde, wäre das ein Verstoß gegen den Föderalismus, so wie er im Grundgesetz geregelt ist. Der strenge Schutz des Föderalismus hat auch viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Denn die Nazis haben zum Beispiel die Bundesländer entmachtet, um alles zentral bestimmen zu können. Außerdem meint Gegner der These, dass es gut ist, wenn es einen Wettbewerb um die beste Schulpolitik zwischen den Bundesländern gibt. So können sich auch die besten Ideen durchsetzen. Grundsätzlich kommt es bei dieser These darauf an, was genau man unter Kompetenzen versteht. Ob die Bundesländer in der Schulpolitik entmachtet werden sollen oder ob es um eine andere Aufteilung der Zuständigkeiten in einzelnen Bereichen geht. Zugegeben, hier hat der Wahl-O-Mat das Thema etwas zu schwammig formuliert, um wirklich ein klares Ja oder Nein zu geben. Darum geht es bei eurer Wahl bei diesem Thema eher ums Prinzip. Föderalismus versus Zentralismus.
These 15. Aus Deutschland sollen weiterhin Rüstungsgüter nach Israel exportiert werden dürfen.
Ihr müsst wissen, Rüstungsgüter, das sind nicht nur Waffen, sondern können auch Ersatzteile oder Helme sein. Und die dürfen in Deutschland nicht, wie jetzt zum Beispiel einfach Autos, ins Ausland verkauft werden. Die Bundesregierung muss die Lieferung von Rüstungsgütern ins Ausland genehmigen. Der Export von solchen Gütern ist in Deutschland streng geregelt. Die Bundesregierung prüft dabei insbesondere die Menschenrechtslage im Empfängerland. Deutschland liefert Waffen an Israel. Doch nicht jede Bestellung wird genehmigt. Panzermunition zum Beispiel wurde im letzten Jahr von Deutschland nicht geliefert. Die Anzahl an Rüstungsgütern, die Deutschland nach Israel schickt, schwankt dabei von Jahr zu Jahr. Ein Beispiel. Im Jahr 2022 hat Deutschland Güter im Wert von rund 32 Millionen Euro geschickt. 2023 waren es bereits deutlich mehr, nämlich 326 Millionen. Und im vergangenen Jahr waren es 161 Millionen. Die höheren Exporte seit 2023 begründet die Bundesregierung damit, dass Israel sich nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas verteidigen muss. Zum Vergleich. Für die Ukraine genehmigte Deutschland im gleichen Zeitraum Exporte in Höhe von rund 8 Milliarden Euro. Und auch wenn die Lieferungen nach Israel deutlich geringer sind, werden sie stark diskutiert. Weil es gibt Kritik aus verschiedenen Richtungen, wie das israelische Militär seine Gegner bekämpft. Schauen wir in den Gazastreifen, unterscheiden sich die Todeszahlen, je nach Quelle. Sicher ist, zehntausende Zivilisten wurden in diesem Krieg getötet. Im November hat der Internationale Strafgerichtshof, den Deutschland auch anerkennt, Haftbefehl gegen den israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu erlassen. Die Parteien in Deutschland vertreten ganz unterschiedliche Standpunkte zu der Frage, ob und in welchem Umfang die Lieferung deutscher Rüstungsgüter nach Israel angemessen ist oder eben nicht.
These 16. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen in gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen. Viktoria, bitte erklär uns, was das bedeuten würde.
Zunächst die Basics. In Deutschland ist die Krankenversicherung eine Pflichtversicherung. Jeder muss eine haben. Die meisten, knapp 90% der Bevölkerung, sind in einer der gesetzlichen Krankenkassen versichert. Der Rest, ungefähr 10% aller Deutschen, ist in einer privaten Krankenkasse. Etwa die Hälfte der Mitglieder sind Richter und Beamte, weil diese Berufsgruppen zwischen beiden Systemen wählen können. Aber auch andere Arbeitnehmer dürfen sich privat versichern. Vorausgesetzt, sie verdienen mehr als 73.800 Euro brutto im Jahr. Die dritte große Gruppe sind Selbstständige. Sie können sich unabhängig von ihrem Verdienst privat versichern. Und selbst für Studenten ist es möglich, für die Zeit ihres Studiums in die private Krankenkasse einzutreten. Wer also denkt, in den privaten Kassen seien nur Großverdiener, liegt falsch. In der These geht es um den Vorschlag, dieses zweigeteilte System aufzulösen. Statt gesetzlicher und privater Krankenkassen eine Versicherung für alle. Die sogenannte Bürgerversicherung. Was dafür sprechen würde, ist die Tatsache, dass man als gesetzlich versicherte Person oft viel Geduld braucht. Vor allem beim Facharzt. Belege dafür, dass die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte oftmals höher sind als für Privatpatienten, gibt es seit vielen Jahren. Laut einer neuen Studie sagen ein Drittel der Kassenpatienten, dass sie zu lange oder viel zu lange auf einen Termin warten müssen. Eine Bürgerversicherung würde ja bedeuten, dass es keine Patienten mehr mit privater Vollversicherung gibt. Die Hoffnung der Befürworter, alle warten dann gleich lang auf einen Termin und bekommen die gleiche Behandlung. Das Gegenargument, Patienten könnten sich trotz Bürgerversicherung weiter privat zusatzversichern und so eine bevorzugte Behandlung erkaufen. Ob die Bürgerversicherung also das Problem der Zweiklassenmedizin lösen kann, ist umstritten. Dazu kommt, dass die Abschaffung der privaten Krankenversicherung wahrscheinlich verfassungsrechtlich problematisch wäre.
These 17. Die gesetzliche Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen soll abgeschafft werden. Magda, was bedeutet in dem Fall die Frauenquote?
Stellen wir uns mal vor, ich bewerbe mich auf einen Job genauso wie Vin.
Hi, ich hätte gern Praktikum.
Und wir nehmen an, Vin und ich hätten exakt die gleiche Qualifizierung. Aber jetzt kommt's. Würde bei diesem Job die gesetzliche Frauenquote gelten, dann hätte möglicherweise ich die besseren Chancen. Zumindest, wenn das Team sonst voller Männer wäre. Die Frauenquote gilt zwar nicht für Jobs, auf die Vin und ich mich bewerben würden, aber seit 2021 für Vorstands- und Aufsichtsratsposten in großen Unternehmen, die an der Börse gemeldet sind und mehr als 3 Vorstandsmitglieder haben. Das sind aktuell 104 Unternehmen und dort muss mindestens eine Frau im Vorstand, also in der Unternehmensleitung, sitzen. In bestimmten Aufsichtsräten, das sind die Leute, die den Vorstand kontrollieren, gibt es schon seit 2016 eine gesetzlich festgelegte Frauenquote von 30%. In den 180 größten Unternehmen Deutschlands stieg tatsächlich in den letzten 10 Jahren der Anteil an Frauen in den Chefetagen. Auch bei Unternehmen, die keine Quote hatten. Allerdings nicht so stark wie bei den Unternehmen mit Quote. Während 2015, also vor 10 Jahren, in diesen Unternehmen nur 5% Frauen in den Vorständen saßen, sind es 2024 mit Quote 21 und ohne Quote 15. Die Frauenquote für Chefposten in börsennotierten Unternehmen ist ein Gesetz und keine Empfehlung. Wenn die Unternehmen dagegen verstoßen, dann müssen sie Strafen zahlen. Auch deswegen lehnen manche die Quote ab. Sie finden, es sollte nur die Leistung zählen, also die beste Person für den Job gewählt werden. Egal, ob Mann oder Frau. Ja, und weil auch in Unternehmen ohne Quotenvorgabe der Frauenanteil steigt, gibt es für sie keinen Grund, eine gesetzliche Regelung einzuführen. Die Befürworter dagegen sagen, dass sich ohne gesetzliche Regelung in der Vergangenheit nichts getan hätte und auch in Zukunft in Sachen Gleichberechtigung zu wenig tun würde. Immerhin arbeiten in Deutschland fast genauso viele Frauen wie Männer. Das spiegelt sich aber in den Sitzen der Chefetagen dieser mächtigen Firmen nicht wider. Manche sagen, die Quote müsste deshalb für mehr Unternehmen gelten oder strenger sein. Wenn man das Gesetz aber abschaffen würde, dann würde es 2026 mit EU-Recht kollidieren. Dann wirkt nämlich eine Richtlinie, die auf europäischer Ebene in Bezug auf die Quote in Aufsichtsräten und Vorständen in börsennotierten Unternehmen ähnlich fordernd ist wie das deutsche Gesetz. Und die Mitgliedstaaten, die das nicht umsetzen, denen drohen Strafen.
Jetzt geht's ums Thema Landwirtschaft, nämlich genauer These 18. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Sicher kann uns Dani sagen, was das konkret bedeuten würde.
Hier geht es um Bioprodukte. Genauer gesagt um die, die das EU-Biosiegel tragen. Das ist dieses grüne Blatt mit den Sternen. Oder alternativ das deutsche Biosiegel. Das ist so ein Sechseck, wo Bio drin steht. Die EU hat nämlich genau festgelegt, was Landwirtschaftsbetriebe machen müssen, um dieses Bio-Siegel zu bekommen. Zum Beispiel dürfen keine künstlichen Pestizide eingesetzt werden, die Tiere müssen mehr Platz haben als in Nicht-Bio-Betrieben und vieles mehr. Das macht die Produkte aber auch teuer. Ziemlich sicher wäre Bio aber sogar noch teurer, wenn der Staat nicht mit Geld helfen würde. Aber das würde auch für viele andere Lebensmittel gelten. Die EU unterstützt nämlich alle Bäuerinnen und Bauern erstmal egal, ob Bio oder nicht. Wie dieser Geldtopf verteilt wird, richtet sich vor allem nach Fläche. Mehr Hektar, mehr Cash. Aber man kann sich durch Umweltschutzmaßnahmen auch noch für weitere Töpfe qualifizieren. Zum Beispiel, wenn man Blühstreifen anlegt, also Flächen, die nicht bewirtschaftet werden, um so die Insektenvielfalt zu stärken. Auch nicht ökologische, sogenannte konventionelle Betriebe kriegen so Förderungen für solche ökologischen Maßnahmen. Wer ganz auf ökologische Landwirtschaft umstellt und dann auch mit dem Bio-Siegel werben kann, für den gibt es nochmal einen zusätzlichen Fördertopf. Rund ein Zehntel der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland werden aktuell in ökologischer Landwirtschaft bestellt. Manche meinen, das sollte mehr werden, weil ökologische Landwirtschaft gut für Artenvielfalt, Klimaschutz oder Tierwohl ist. Deshalb sollte dieser Topf für ökologische Landwirtschaft größer werden. Kritiker halten dem entgegen, das Konzept ökologische Landwirtschaft mit seinen vielen Vorgaben sei zu unflexibel. Auch in der konventionellen Landwirtschaft ließe sich durch gezielte Förderung eine Menge bewegen. Und manche sagen auch, man sollte den Landwirten gar nicht vorschreiben, wie sie ihren Hof zu führen hätten.
These 19. Der Bund soll Projekte gegen Rechtsextremismus verstärkt fördern.
Für diese These ist es wichtig zu verstehen, dass wir uns jetzt Rechtsextremismus ansehen. Also die extreme Position im politisch-rechten Spektrum. Fest steht, dass rechtsextreme Positionen und unsere Demokratie hier in Deutschland nicht zusammenpassen. In unserem demokratischen System dürfen Menschen nicht einfach pauschal wegen ihrer Ethnie, Herkunft oder Sexualität benachteiligt werden. Außerdem ist festgelegt, dass Bürger und BürgerInnen gemeinsam entscheiden dürfen, wer für sie politische Entscheidungen treffen darf. So wie jetzt bei der Bundestagswahl. Da entscheidest du, wer uns vertritt. Rechtsextreme finden aber, dass nicht alle Menschen die gleichen Grundrechte haben sollten. Und das steht im krassen Widerspruch zu unserem Grundgesetz an ganz verschiedenen Stellen. Um unsere Demokratie zu schützen, unterstützt der Staat bereits verschiedene Projekte, die gegen Rechtsextremismus vorbeugen sollen. Zum Beispiel mit Aufklärung. 2023 hat die Bundesregierung mehr als 22,5 Millionen Euro bereitgestellt, um explizit gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Diejenigen, die mehr Förderung wollen, sagen, das klingt zwar nach ziemlich viel Geld, ist aber nicht genug, um mit den Projekten wirklich einen Effekt gegen die Gefahr, die Rechtsextremismus für Deutschland darstellt, zu erzielen. Sie begründen es zum Beispiel damit, dass die Zahl an rechtsextremen Straftaten seit Jahren steigt. 2023 waren es über 25.000 und über 1.000 davon waren Gewalt. Zum Vergleich, linksextreme Straftaten gab es im gleichen Jahr über 4.000 und gut 700 davon waren Gewalttaten. Diejenigen, die keine verstärkte Förderung wollen, sagen, so wie es jetzt ist, passt's doch. Manche haben aber auch Bedenken, dass die Gelder nicht wirksam genug eingesetzt werden. Es ist nämlich gar nicht so leicht zu messen, welche Projekte welchen Effekt haben. Außerdem sagen einige Leute, dass zivilgesellschaftliches Engagement nicht durch den Staat beeinflusst werden darf.
Und jetzt einmal tief durchatmen. Ihr habt die Hälfte geschafft. Richtig gut. Wir ziehen jetzt durch. Weiter geht's. These 20. Unternehmen sollen weiterhin die Einhaltung der Menschenrechte und des Umweltschutzes bei allen Zulieferern kontrollieren müssen.
Aktuell ist es so. Wenn man in Deutschland ein Produkt herstellt, muss man nachweisen, dass es bei der Herstellung keine Kinderarbeit und auch keine Zwangsarbeit gab. Das schreibt das deutsche Lieferkettengesetz vor. Das gilt für alle Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten in Deutschland. Viele dieser Unternehmen haben Geschäftspartner, also noch andere Firmen, die ihnen zum Beispiel bei der Herstellung helfen oder zuliefern. Für diese Zusammenarbeit gibt es Regeln. Partnerunternehmen müssen zum Beispiel einen Bogen mit 30 Fragen ausfüllen. Und das deswegen, um zu testen, ob sie als Lieferant die Menschenrechte und den Umweltschutz einhalten. Darüber müssen die Unternehmen dann einen Bericht schreiben. Wenn sie das nicht tun, dann drohen ihnen Strafen. Einige Firmen sagen, das Verfahren ist in dieser Version nicht gut. Denn manche Unternehmen müssen dafür extra Personal einstellen, also zum Beispiel Expertinnen und Experten für Menschenrechte. Oder eben auch Personal zur Bearbeitung der aufwendigen Fragebögen. Ja, und das Ganze sei natürlich super teuer, ein riesiger bürokratischer Aufwand und von Deutschland aus sehr schwer zu kontrollieren. Also, das sagen zumindest die Kritiker. Andere halten den Aufwand aber für gerechtfertigt. Schließlich wolle man mit dem Gesetz ja auch so Dinge wie Ausbeutung verhindern. Und argumentieren, deutsche Unternehmen werden so vor Konkurrenzunternehmen geschützt, die nur so billig produzieren können, weil sie keinen Arbeitsschutz einhalten. Einige Politiker sind jedenfalls schon auf die Kritik aus der Wirtschaft eingegangen. Deshalb wollen sie das Gesetz abschwächen oder sogar ganz abschaffen. Konkret heißt das, in Zukunft könnten die Kontrollen wieder gelockert werden. Ganz so easy geht das aber nicht. Denn auch die EU hat ein ähnliches Gesetz beschlossen. Und ja, das ist in manchen Punkten noch strenger. Andererseits könnte das EU-Gesetz aber auch für etwas weniger Bürokratie sorgen. Denn es sieht vor, dass die Unternehmen dann weniger Berichte schreiben müssen. Das EU-Gesetz gilt aber erst ab 2026 verbindlich.
Ihr entscheidet euch. Ich habe hier dann die nächste Aussage und die lautet These 21. Die Ausbildungsförderung der BAföG soll weiterhin abhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden.
Du willst studieren oder eine Ausbildung machen, hast aber Angst, dass das Geld dafür nicht reicht, dann wäre vielleicht BAföG was für dich. Die staatliche Berufsausbildungsförderung, kurz eben BAföG. Die gibt's für Schüler, Lehrlinge und Studentinnen. Um zu wissen, ob du die wirklich bekommen würdest, müsstest du erstmal eins checken, wie viel deine Eltern verdienen. Ist das nämlich zu viel, gibt's auch keine Förderung, weil der Staat nämlich davon ausgeht, dass deine Eltern dich supporten können. Bis auf ein paar Ausnahmen ist das BAföG also daran gekoppelt, was deine Eltern verdienen. Wie hoch das Einkommen deiner Eltern höchstens sein darf, um BAföG zu bekommen, da gibt es keine fixe Grenze. Bei der Berechnung spielen Sachen wie die Anzahl der Geschwister und ob deine Eltern verheiratet sind eine Rolle. Man hat gute Chancen auf den vollen BAföG-Satz von 992 Euro, wenn die Eltern zusammen im Monat rund 3.540 Euro brutto verdienen. Verdienen die Eltern mehr im Monat, schmilzt die Förderung dann kontinuierlich. Und ab ca. 6.600 Euro Monatseinkommen der Eltern ist BAföG eher unwahrscheinlich. Manche wollen diese Koppelung ans elterliche Einkommen nun komplett auflösen und haben verschiedene Ideen. Zum Beispiel, dass das Kindergeld direkt an alle Schülerinnen und Studenten überwiesen wird, statt an die Eltern. Allerdings ist das Kindergeld mit 255 Euro pro Monat deutlich weniger als der BAföG-Höchstsatz. Oder es soll mehr Kredite, sogenannte Bildungskredite geben, die für alle Vergünstigte angeboten werden sollen. Andere wollen weiterhin das BAföG an die Eltern koppeln. Es sei einfach nur gerecht, wenn die Familien, die mehr Geld haben, ihre Kinder auch mehr finanziell unterstützen. Immerhin zahlt der Staat schon heute rund 3,4 Milliarden Euro jährlich fürs BAföG. Andere wollen den Kerngedanken des BAföG beibehalten, aber die Umsetzung ändern. Zum Beispiel die BAföG-Sätze anheben. Weil vieles teurer geworden ist, zum Beispiel Wohnen, sollen junge Menschen mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Auch eine Anhebung der elterlichen Einkommensgrenzen wird diskutiert.
Die nächste Aussage lautet These 22. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden.
Eigentlich geht es hier um was zumindest mir auch schon ein paar Mal passiert ist. Was tun, wenn der Kontostand ins Minus rutscht? Das passiert dem deutschen Staat seit 2019 jedes Jahr. Er nimmt die Steuereinnahmen weniger ein, als er ausgibt. Für Sozialleistungen, Schulen, Straßen, you name it. Anders als bei mir auf dem Konto reden wir da auch nicht nur von ein paar Euro, die fehlen, sondern von rund 100 Milliarden Euro jährlich. Ist viel, klar. Man muss aber auch sagen, im Vergleich zu anderen EU-Ländern ist Deutschland damit, wenn man es im Verhältnis zu seiner Wirtschaftskraft sieht, immer noch besser als der Durchschnitt. Wenn ein Staat aber nun so in die Miesen kommt, kann er prinzipiell das machen, was ich auch schon gemacht habe. Geld leihen, Schulden aufnehmen. Macht der Staat, indem er sogenannte Staatsanleihen ausgibt. Für den Staat ist das im Prinzip nichts anderes als ein Kredit bei einer Bank. Was bei Staaten aber besonders ist, sie können unbegrenzt immer wieder neue Staatsanleihen rausgeben. Also immer wieder neue Schulden machen, um alte Schulden damit zu bezahlen. Irgendwann muss der Staat das Geld aber zurückzahlen. Und zwar mehr, als er sich ursprünglich geliehen hat. Denn wer Staatsanleihen kauft und dem Staat so Geld leiht, will dafür auch was bekommen. Extra Kohle. Zinsen halt. Schulden kosten also Geld. Damit man da nicht die Kontrolle verliert, gibt's im Grundgesetz die Schuldenbremse. Die sagt nicht etwa, dass Deutschland gar keine neuen Schulden machen darf, aber sie begrenzt, sie bremst, wie hoch diese neuen Schulden sein dürfen. Wie hoch tatsächlich, muss jedes Jahr neu berechnet werden. Das ist also kein starrer Wert. Hängt unter anderem von der aktuellen Wirtschaftslage ab. Außerdem gibt es noch Ausnahmen von der Schuldenbremse. Das sind Notlagen, wie beispielsweise 2022 durch Corona. Da hat der Bundestag abgestimmt und gesagt, dass es okay ist, die Schuldenbremse auszusetzen. Diejenigen, die gegen die Schuldenbremse sind, sagen, wir brauchen neue Schulden, um in Dinge zu investieren, die sich für uns künftig lohnen werden. Was das konkret für Investitionen sind und ob die Schuldenbremse nur dafür geändert oder ganz abgeschafft werden soll, da unterscheiden sich die Meinungen der Parteien. Die Parteien, die die Schuldenbremse, so wie sie ist, super finden, argumentieren, dass es uns nur so wirtschaftlich gut gehen kann. Eben weil Schulden Geld kosten und weil sie zum Beispiel nachkommenden Generationen keinen Schuldenberg hinterlassen wollen.
These 23. Asylsuchende sollen in Deutschland sofort nach ihrer Antragstellung eine Arbeitserlaubnis erhalten. Tess Niem ist wieder dran.
Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, dürfen erst nach einer Frist von 3 Monaten arbeiten. Sind sie in einer Asylbewerberunterkunft untergebracht, verlängert sich diese Frist auf 6 Monate. Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten dürfen gar nicht arbeiten, solange ihr Asylverfahren läuft. Über 520.000 Menschen beziehen derzeit Asylbewerberleistungen. bekommen also Geld vom Staat für den täglichen Unterhalt. Je nach Alter und Familienstand sind es aktuell zwischen 300 und 440 Euro im Monat. Die oft aber nicht als Geldbetrag, sondern in Form von sogenannten Sachleistungen, also zum Beispiel Kleidung, Essen und Hygieneprodukten, zur Verfügung gestellt werden. Wenn mehr Asylbewerbende früher arbeiten dürften, könnte das also die Sozialkassen entlasten, aus der die Leistungen finanziert werden. Außerdem zu arbeiten, mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und eigenes Geld zu verdienen, das alles gilt als wichtig, um sich einer Gesellschaft zugehörig zu fühlen und zu integrieren. Andere begründen die Frist aber damit, dass man erst prüfen sollte, wer in Deutschland bleiben darf und nur diejenigen in den Arbeitsmarkt integrieren, die das auch dürfen, also deren Asylantrag genehmigt wird. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales soll die aktuelle Frist dazu dienen. Also, dass sich die Asylbewerbenden auf das Asylverfahren konzentrieren und den Behörden zur Verfügung stehen können.
These 24. Deutschland soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Dazu erklärt uns Dani die Hintergründe.
Okay, bei dieser These wird es ganz grundsätzlich. Denn hier geht es darum, welche Bedeutung der Klimawandel hat und wie ehrgeizig wir im Klimaschutz sein sollen. Um sich hier eine Meinung bilden zu können, muss man aber vorher einiges wissen. Der erste Punkt ist, mit klimaneutral ist gemeint, Deutschland soll ab dem Jahr 2045 nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als es an anderer Stelle wieder ausgleicht. Unterm Strich soll also eine Null stehen. Der zweite Punkt. Die Politik kann dieses Ziel gar nicht so einfach verwerfen. Das Klimaschutzgesetz könnte sie zwar ändern, aber 2021 gab es noch ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Gesetz. Darin steht, dass die Emissionen schnell gesenkt werden müssen. Im Klartext, wenn wir mit dem Klimaschutz zu lange warten oder zu wenig machen, muss in einigen Jahren alles ganz schnell passieren. Und das hätte schwere Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Wie wir arbeiten, wohnen, uns fortbewegen, ernähren und vieles, vieles mehr. Der dritte Punkt ist, dass Deutschland sich auch international verpflichtet hat, das Klima streng zu schützen. Zum Beispiel im Pariser Klimaabkommen und in der EU, die auch bis 2050 klimaneutral werden will. Befürworter der These sagen zum Beispiel, dass solche strengen Vorgaben Wunschdenken seien. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, Klimaschutz so umzusetzen, dass er nicht zu teuer werde und der Wirtschaft nicht schade. Aber es gibt auch Menschen, die den Klimawandel leugnen und deshalb meinen, dass man solche Ziele nicht braucht. Gegner der These argumentieren, dass der Klimawandel schon jetzt große Schäden anrichtet und mehr kostet als Klimaschutz. Außerdem meinen sie, dass es unsere Wirtschaft sogar stärkt, wenn wir strengere Klimaschutzziele haben. Denn die ganze Welt müsse sowieso klimafreundlicher werden. Und Deutschland sei dann vorne mit dabei.
Dann kommen wir jetzt wieder zu Vin und damit auch schon zur 25. Aussage. Es geht um Folgendes. These 25. In Deutschland soll die 35-Stunden-Woche als gesetzliche Regelarbeitszeit für alle Beschäftigten festgelegt werden.
5 Tage pro Woche, 8 Stunden arbeiten. So sieht für viele Menschen in Deutschland der Alltag aus. Doch was, wenn es auch anders ginge? Weniger arbeiten, aber am Ende das Gleiche auf dem Konto haben. Das ist die Idee der 35-Stunden-Woche als gesetzliche Regelarbeitszeit. Wie eine 35-Stunden-Woche aussehen könnte, dafür gibt es verschiedene Ideen. Ein denkbares Modell wäre, 4 statt 5 Tage zu arbeiten, dafür aber mit längeren Arbeitstagen. Oder man arbeitet weiter 5 Tage, dann aber mit weniger Stunden. Noch eine andere Option wären flexible Modelle. Wer will, arbeitet weiter 40 Stunden, hat dafür aber mehr freie Tage. Befürworter sagen, dass weniger Arbeitszeit für weniger Stress und Krankmeldungen sorgt. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wäre auch einfacher. Inzwischen gibt es bereits Unternehmen, die die 35-Stunden-Woche entweder eingeführt haben oder aktuell testen. Viele sagen, ihre Mitarbeiter sind motivierter und produktiver. In der westdeutschen Metallindustrie gilt die 35-Stunden-Woche übrigens schon seit Mitte der 90er. Kritiker weisen hingegen auch auf Probleme für die Unternehmen hin. Die müssten für die gleiche Arbeit eventuell mehr Menschen einstellen. Das sei nicht nur teuer, sondern in einigen Branchen kaum möglich. Immerhin gäbe es jetzt schon zu wenig Fachkräfte und offene Arbeitsstellen. Sie befürchten, dass sich dadurch die Wirtschaftslage verschlechtert und Deutschland so weniger Steuern einnimmt. Das würde unter anderem auch bedeuten, dass der Staat weniger Geld zur Verfügung hat. Zum Beispiel für Straßenbau, Bildung oder Sozialleistungen.
Wenn ihr dafür dann abgestimmt habt, lest ihr schon die nächste Aussage. Die lautet These 26. Schwangerschaftsabbrüche sollen in den ersten 3 Monaten weiterhin nur nach Beratung straffrei sein.
Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig, können also bestraft werden. Davon gibt es aber Ausnahmen. Schauen wir dazu mal ins Strafgesetzbuch, Paragraph 218a. Der regelt, wann ein Schwangerschaftsabbruch nicht bestraft werden darf, also straflos ist. Und das gilt sowohl für den Arzt, der ihn durchführt, als auch für die Schwangere dann, wenn er in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wird und vorher eine Beratung bei einer offiziell anerkannten Beratungsstelle stattgefunden hat. Nach einer Bedenkfrist von 3 Tagen kann die Ärztin oder der Arzt den Schwangerschaftsabbruch dann vornehmen. Davon gibt es noch ein paar Ausnahmen. Ein Beratungsgespräch ist zum Beispiel nicht nötig in 2 Fällen. Erstens, wenn nach Ansicht einer Ärztin oder eines Arztes für die Schwangere Lebensgefahr besteht oder es droht, dass die Frau schwere seelische oder körperliche Schäden erleiden könnte, dann kann ein Abbruch auch noch nach 3 Monaten vorgenommen werden. Zweitens, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt, also zum Beispiel auf einer Vergewaltigung beruht. Da gilt dann aber die 12-Wochen-Frist. Zu dieser Regelung rund um § 218a gibt es nun verschiedene Meinungen. Hier mal die 4 politisch meist diskutierten. Erstens, manche fordern, dass der Schutz des ungeborenen Lebens stärker betont werden sollte. Vor allem in der Beratung. Eine mögliche Verschärfung wäre es, dass Frauen verpflichtend Ultraschallbilder gezeigt werden. Genau genommen betrifft das aber einen anderen Paragraphen, nämlich § 219 StGB. Da ist die Beratungspflicht geregelt. Zweitens, die aktuell geltende Regelung sei ein guter Kompromiss zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens auf der einen Seite und dem Selbstbestimmungsrecht der Frau auf der anderen. Die Pflicht zur Beratung stelle sicher, dass die Entscheidung nicht unüberlegt getroffen wird. Drittens, das sind diejenigen, die eine Reform der aktuellen Regelung wollen. Schwangerschaftsabbrüche sollen demnach in den ersten 3 Monaten grundsätzlich straffrei werden. Damit würde dann die Beratungspflicht entfallen. Und viertens, das Streichen von Schwangerschaftsabbrüchen aus dem Strafgesetzbuch. Befürworter argumentieren hier, dass es eine persönliche und medizinische Entscheidung sei, die nicht strafrechtlich geregelt werden sollte. Ähnlich wie in Frankreich oder Schweden.
Danke, Felix. Und jetzt wieder ein Thema für Jakob. These 27. Der Euro soll in Deutschland durch eine nationale Währung ersetzt werden.
Wenn ihr mit eurer Familie nach Italien an den Strand fahrt und ihr wollt euch eine Kugel Eis kaufen, wie bezahlt ihr dann? Richtig, mit Euro. Was heute selbstverständlich ist, war nicht immer so. Denn früher hatten wir in Deutschland die D-Mark. Das war eine nationale Währung. Das heißt, für ein Eis in Italien mussten die Menschen erst in eine Wechselstube gehen und die D-Mark in italienische Lira eintauschen. Erst 2002 wurden in Deutschland und einigen anderen EU-Ländern der Euro als Bargeld eingeführt. Heute könnt ihr in 20 EU-Ländern euer Eis kaufen, ohne zu wechseln. Nun gibt es aber Stimmen, die zurück zur D-Mark wollen. Das wäre rechtlich aber schwierig. Ein Weg wäre der Austritt aus der EU. Die Befürworter argumentieren, dass Deutschland dann nicht mehr für die Schulden anderer EU-Länder aufkommen müsste. Das wäre ihrer Meinung nach billiger. Die führenden Ökonomen warnen jedoch vor einem EU-Austritt und einer Rückkehr zur D-Mark. Ihrer Prognose nach würde Deutschland stattdessen in eine wirtschaftliche Krise stürzen. Die Experten gehen davon aus, dass in diesem Fall deutsche Unternehmen 690 Milliarden Euro Verluste machen würden, wodurch Millionen ihre Jobs verlieren würden.
Countdown läuft, es sind nur noch 10 Thesen. Die nächste ist dann These 28. Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll die Schiene Vorrang vor der Straße haben.
Das Schienennetz in Deutschland ist wirklich in einem miesen Zustand. Das ist ein Problem, denn eigentlich will man die Leute dazu motivieren, ihre Autos stehen zu lassen. Die pusten nämlich wesentlich mehr CO2 in die Luft als Züge. CO2 muss wegen des Klimawandels dringend eingespart werden. Aber wie soll das funktionieren, wenn Züge ziemlich unzuverlässig sind und man teilweise doppelt so lange braucht wie mit dem Auto? Deshalb wird gefordert, mehr Geld in das Schienennetz als in das Straßennetz zu investieren. Aber seit 2021 investiert der Staat schon in etwa gleich viel Geld in das Schienennetz wie in das Straßennetz. Auch weil Deutschland in der Schieneninfrastruktur im internationalen Vergleich total zurückfällt. Kritiker sagen, man darf auf die Straße nicht vergessen. In Zukunft würden auf den Autobahnen zwar weniger Pkw fahren, dafür aber mehr Lkw. Das Straßennetz bleibt also wichtig, ist aber komplett veraltet. Über 7000 Autobahnkilometer und 8000 Autobahnbrücken müssen erneuert werden.
Und Magda macht direkt weiter mit These 29. Ehrenamtliche Tätigkeiten sollen auf die zukünftige Rente angerechnet werden.
Rente. Klingt nach Zukunftsmusik, oder? Aber was ihr heute macht, könnte entscheiden, wann ihr mal Rente bekommt. Vor allem, wenn ihr ehrenamtlich aktiv seid. Wenn du bei der Freiwilligen Feuerwehr bist oder dich irgendwie anders ehrenamtlich engagierst, zum Beispiel als Übungsleiter in der Flüchtlingshilfe, Kinderbetreuung, dann ist das richtig wichtig für unsere Gesellschaft. Fast 30 Millionen Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich aktiv und ohne die würde richtig viel nicht laufen. Bisher gibt es fürs Ehrenamt meist nur eine Aufwandsentschädigung, manchmal sogar gar nichts. Jetzt wird über mehr Wertschätzung gesprochen. Die Idee ist, die ehrenamtliche Arbeit auf die Rente anzurechnen. Das bedeutet, wer ehrenamtlich aktiv ist, könnte früher in Rente gehen. Ein Jahr zum Beispiel. Befürworter wollen mehr Wertschätzung fürs Ehrenamt. Gegner sagen, es fehlen jetzt schon Arbeitskräfte. Ehrenamt ist eben Ehrenamt, weil es unbezahlt ist. Sie sagen, Rente sollte es nur für die geben, die mit ihrem Gehalt in die Rentenkasse eingezahlt haben. Selbstständige zahlen nicht ein und werden eh ausgeschlossen und das sehr unfair.
These 30. Die Grundsteuer soll weiterhin auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden dürfen.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä? Grundsteuer? Wann zahle ich die denn? Aber tatsächlich ist es so. In der Regel müssen wir alle Grundsteuer zahlen. Und zwar unabhängig davon, wie viel Geld man hat. Gut, wer noch zu Hause wohnt, bei dem zahlen es vermutlich die Eltern. Aber wer in einer eigenen Wohnung zur Miete lebt, so wie ich zum Beispiel, der zahlt sie selbst. Eigentlich zahlt man die Grundsteuer nur auf Grundstücke und Gebäude, die einem auch selbst gehören. Das Ding ist nur, sie kann von Vermietern komplett an uns Mieter weitergegeben werden. Also zumindest dann, wenn das so im Mietvertrag vereinbart ist. Wie viel du genau zahlen musst, das steht in der Nebenkostenabrechnung. Also neben so Sachen wie den Kosten für die Müllabfuhr. Festgelegt wird das von der Gemeinde oder der Stadt, in der du lebst. Die genaue Berechnung ist kompliziert und fällt je nach Gebäude, Bundesland und Stadt anders aus. Für Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer übrigens eine der wichtigsten Einnahmequellen. Durch sie kommen jährlich über 15 Milliarden Euro zusammen. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Sollte die Grundsteuer weiter auf Mieter umgelegt werden? Die einen sagen, klar, schließlich sind wir Mieter auch diejenigen, die das Gebäude nutzen. Ich zahle ja zum Beispiel auch die Treppenhausreinigung. Deshalb sollte die Grundsteuer auf jeden Fall in den Nebenkosten enthalten sein. Andere finden, dass die Grundsteuer eine Steuer auf Eigentum ist. Deshalb sollten Vermieter sie selbst bezahlen, da ihnen ja auch das Haus gehört.
Okay, wir sind in den Top 8 mit These 31. Das Streikrecht für Beschäftigte in Unternehmen der kritischen Infrastruktur soll gesetzlich eingeschränkt werden.
Achtung, Triggerwarnung. Hier geht's um die Deutsche Bahn. Anfang des letzten Jahres hat die Gewerkschaft der Lokführer große Teile des Zugverkehrs ganze 6 Tage am Stück lahmgelegt. Meetings verpasst, Urlaube geplatzt, Nerven blank. Aber nur weil es nervt, sollte man deshalb gleich das Streikrecht einschränken? Die Bahn ist natürlich ein besonderer Fall, weil wir es direkt zu spüren bekommen, wenn da etwas nicht läuft. Deshalb gehört sie zur kritischen Infrastruktur. Das sind Dinge oder Dienstleistungen, die wir zum täglichen Leben brauchen. Wasser, Strom und eben auch Busse und Bahnen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass diese These ja nicht nur die Deutsche Bahn betrifft, sondern auch andere Branchen. Das ist der Transport- und Verkehrssektor, aber auch Firmen in Energie, IT, Telekommunikation, Gesundheit, Abfallbeseitigung, Finanz- und Versicherungswesen und. Wir reden hier über Millionen Menschen, deren Freiheit diese These treffen würde. Und obwohl diese Sektoren so wichtig sind, haben Beschäftigte aktuell das Recht zu streiken. Und da das im Grundgesetz steht, kann das die Politik auch nicht so einfach ändern. Ist die These deshalb sinnlos? Naja, sie besagt ja, dass das Streikrecht gesetzlich eingeschränkt werden soll. Was das genau heißt, bleibt offen. Eine Möglichkeit wäre, eine Schlichtungspflicht einzuführen. Also, dass Unternehmen und Gewerkschaften sich an einen Tisch setzen und verhandeln müssen, bevor gestreikt werden darf.
Klicken nicht vergessen. Wenn ihr es habt, machen wir weiter mit These 32. In Deutschland soll es auf Bundesebene Volksentscheide geben können.
Im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Trotzdem entscheiden nicht wir selbst, sondern die Politiker über unsere Gesetze. Und diese können wir nur alle 4 Jahre wählen. Befürworter finden, das ist zu wenig. Man solle den Bürgern mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung geben. Andernfalls würden sie sich von der Politik abwenden. Stichwort Politikverdrossenheit. Deshalb fordern sie, dass es auf Bundesebene Volksentscheide geben soll. Die Bürger sollen also selbst über Gesetze abstimmen können und nicht die Vertreter, die sie für diese Aufgabe gewählt haben. Bisher kann man Volksentscheide laut Grundgesetz nur auf Landesebene durchführen. Die Bayern konnten 2010 zum Beispiel selbst entscheiden, ob in Gaststätten geraucht werden darf. Auf Bundesebene geht das praktisch nicht. Kritiker sagen, Volksentscheide auf Bundesebene wären eine Gefahr für unsere Demokratie. Politische Entscheidungen würden so zu schnell aus dem Bauch heraus getroffen werden. Außerdem sei es besser, wenn Gesetze von Politikern verabschiedet werden, die auch die Zeit hätten, sich intensiv mit dem jeweiligen Thema zu beschäftigen.
These 33. Unter 14-Jährige sollen strafrechtlich belangt werden können.
Stell dir vor, dein 12-jähriger Bruder lässt im Supermarkt etwas mitgehen oder deine 13-jährige Schwester prügelt sich. Meist bedeutet das Ärger mit den Eltern, vielleicht mit der Schule, schlimmstenfalls sogar mit dem Jugendamt. Stand jetzt ist es aber kein Fall für die Strafjustiz. Das deutsche Strafgesetz geht nämlich davon aus, dass wir erst ab einem gewissen Alter einsichtsfähig sind, also erkennen können, wann etwas Recht oder Unrecht ist. Aber dafür braucht es eine gewisse Reife. Und die traut der Gesetzgeber aktuell einem Menschen ab 14 zu. Ab da gilt nämlich das Jugendstrafrecht, das milder ausfällt als das Erwachsenenstrafrecht. Und selbst dann prüft das Gericht nochmal, ob man zum Tatzeitpunkt wirklich einsichtsfähig war. Die meisten EU-Länder haben eine Strafmündigkeitsgrenze von 14 oder 15 Jahren. Die Diskussion, ob diese Grenze in Deutschland herabgesetzt werden sollte, kommt immer wieder auf. Insbesondere dann, wenn unter 14-Jährige an schweren Gewaltverbrechen, wie zum Beispiel Mord oder Totschlag oder Vergewaltigung beteiligt waren. Argumentiert wird dabei mit Zahlen aus der Kriminalstatistik. Denn seit 2022 steigen die dort erfassten Fallzahlen von tatverdächtigen Kindern unter 14 Jahren. Allerdings sind diese Zahlen immer noch niedriger als vor 25 Jahren. Und außerdem steigen sie nicht nur bei den U14-Jährigen, sondern auch bei den Ü14-Jährigen Tatverdächtigen. Wichtig: Die Kriminalstatistik listet nur Tatverdächtige. Ob jemand tatsächlich eine Straftat begangen hat und dafür verurteilt wird, geht daraus nicht hervor. Zudem erfasst die Statistik nur gemeldete Fälle. Die Dunkelziffer bleibt unbekannt. Diejenigen, die die Altersgrenze nun absenken wollen, argumentieren, dass Strafen prinzipiell abschrecken würden. Wer weiß, dass eine Straftat rechtliche Konsequenzen hat, überlegt es sich vielleicht doch mal, ob er oder sie sie wirklich begeht. Da halten andere gegen. Auch Länder, die bereits eine niedrigere Strafmündigkeit haben, wie zum Beispiel England mit 10 Jahren, hätten eine hohe Jugendkriminalität. Sie argumentieren, Strafen schrecken nicht ab, weil Kinder oft impulsiv handeln und Taten oft im Affekt geschehen. Statt harter Strafen bräuchte es eher Präventionsmaßnahmen, damit Kinder gar nicht erst kriminell werden.
Danke, Felix. Jetzt haben wir es echt bald geschafft. Es sind noch 5 Aussagen. These 34. Deutschland soll sich für die Abschaffung der erhöhten EU-Zölle auf chinesische Elektroautos einsetzen. Also mal wieder Außenpolitik, das ist was für Tesni.
Aktuell stellen sich ja viele Leute die Frage, ob sie sich ein Elektroauto anschaffen sollten. Und wenn ja, welches? Da gibt es zum Beispiel ein chinesisches Modell, das 14.000 Euro kostet. 14.000 Euro ist super günstig für einen Neuwagen. Das Problem ist nur, dieses Auto kostet in China 14.000 Euro. Hier in Deutschland muss ich für das gleiche Auto knapp 38.000 Euro bezahlen. Warum das so ist, da gibt's viele Gründe. Um einen davon geht's bei dieser These: Zollgebühren. Denn auf manche E-Autos hat die EU extra Zölle verhängt. Und zwar speziell auf die, die aus China kommen. Das heißt, wenn ein Auto aus China kommt, muss der Hersteller dafür, dass er die Autos in die EU importiert, also einführt, eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Bis zu 35% sind da fällig. Warum macht die EU das überhaupt? Die EU ist der Meinung, dass China sich unfair verhält, indem es seine E-Auto-Hersteller subventioniert. Der chinesische Staat gibt den Autoherstellern also Geld. Dadurch können sie ihre E-Autos günstiger verkaufen. Die EU sagt, damit haben chinesische Unternehmen einen klaren Vorteil im Automarkt gegenüber europäischen. Die Frage ist, hilft das der europäischen Autoindustrie? Oder trifft es am Ende vor allem die Käuferinnen und Käufer? Denn die chinesischen Produzenten legen die Zölle einfach auf den Verkaufspreis obendrauf. Also zahlen am Ende die Leute die Rechnung, die ein chinesisches Auto kaufen wollen. Deutschland hat sich innerhalb der EU gegen die erhöhten Zölle gewehrt. Aus Angst, dass China dann genauso Zölle verhängt und dadurch die Einfuhr deutscher Autos nach China verteuert, was Arbeitsplätze gefährden könnte. Oder deutsche Autohersteller benachteiligt, die in China produzieren. Die anderen Mitgliedsländer der EU haben Deutschland aber überstimmt und argumentieren unter anderem auch damit, so die Arbeitsplätze in der Autoindustrie zu erhalten, auch die in Deutschland. So oder so könnte Deutschland bei diesem Thema also nicht allein entscheiden, sondern muss eine gemeinsame Lösung mit den anderen EU-Staaten finden.
Entscheidet euch gern noch? Genau. Und dann kommen wir jetzt zur vorletzten These, die 35. In Deutschland soll es weiterhin generell möglich sein, neben der deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben.
Kennst du jemanden, der in Deutschland lebt, aber keinen deutschen Pass hat? Das gibt's ziemlich oft. Bisher mussten Nicht-EU-Bürger, also zum Beispiel Ukrainer, sich beim Einbürgern entscheiden. Nehme ich die deutsche oder behalte ich meine alte Staatsbürgerschaft? Das ist jetzt vorbei. Letztes Jahr wurde nämlich das Staatsangehörigkeitsrecht geändert. Seitdem darf man bei der Einbürgerung neben der deutschen Staatsbürgerschaft eine weitere besitzen. Ganz egal, aus welchem Land man kommt. Befürworter argumentieren, dass die Reform ein wichtiger Schritt sei, um für ausländische Fachkräfte attraktiver zu werden. Zum Beispiel Pfleger. Damit wir davon genug haben, müssen wir es ausländischen Pflegern leichter machen, bei uns Fuß zu fassen. Gegner der doppelten Staatsangehörigkeit argumentieren, dass sie Integration behindern könnte. Die Personen könnten sich nicht vollständig mit ihrem Einwanderungsland identifizieren. Außerdem schaffe sie Anreize für eine ungesteuerte Zuwanderung.
Die nächste These könnte einige von euch auch direkt betreffen. These 36. Für junge Erwachsene soll ein soziales Pflichtjahr eingeführt werden.
Du bist gerade fertig mit der Schule, aber statt Ausbildung, Studium, Reisen oder vielleicht erstmal klarkommen, heißt es, antreten zum Pflichtdienst. Ein sozialer Pflichtdienst für alle, das wird seit einiger Zeit wieder diskutiert. Pflichtdienstleistende könnten zum Beispiel in der Obdachlosenhilfe, in der Altenpflege oder im Umweltschutz tätig sein. Wie genau diese Arbeit bezahlt werden soll, ist allerdings noch unklar. Und darf der Staat das einfach so über ein Jahr eurer Zeit bestimmen? Dafür müsste auf jeden Fall das Grundgesetz geändert werden. Denn dort steht, niemand darf zu einer Arbeit gezwungen werden. Doch es gibt Ausnahmen, etwa beim Wehrdienst. Bis 2011 waren Männer in Deutschland dazu verpflichtet. Wer verweigerte, musste stattdessen den Zivildienst leisten. Und der kommt dem sozialen Pflichtjahr wohl am nächsten. Das soziale Pflichtjahr soll aber eigentlich nicht an den Wehrdienst gekoppelt sein. Deshalb ist unklar, ob es mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar wäre. Die verbietet nämlich Zwangsarbeit mit wenigen Ausnahmen, etwa für den Wehrdienst. Am Ende müsste also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte darüber entscheiden. Falls der sagt, dass das soziale Pflichtjahr so nicht geht, dann könnte man darüber nachdenken, die Wehrpflicht wieder einzuführen und das soziale Jahr daran zu koppeln, so wie vor 2011. Einige finden das gar nicht so schlecht. Dass man das soziale Pflichtjahr auch beim Militär machen könnte, hätte auch Vorteile. Die Bundeswehr wäre gestärkt und es entstünde eine Reserve aus militärisch ausgebildeten Bürgern. Ganz unabhängig vom Wehrdienst argumentieren Befürworter, dass das den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken würde. Weil so würden junge Leute mit Personen in Kontakt kommen, mit denen sie sonst wohl nicht viel zu tun hätten. Außerdem könnte es soziale Berufe wie die Pflege entlasten. Kritiker hingegen sagen, junge Menschen sollten selbst entscheiden, ob sie sich für die Gesellschaft engagieren wollen. Außerdem gibt es die Befürchtung, dass Pflichtdienstleistende als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden.
Perfekt. Nun die vorletzte. Da steht These 37. Neue Heizungen sollen auch zukünftig vollständig mit fossilen Brennstoffen, zum Beispiel Gas oder Öl, betrieben werden dürfen.
Hier geht es um das Heizungsgesetz, das in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. In Deutschland heizen die meisten Menschen noch mit Öl oder Gas. Und diese Heizungen produzieren viele CO2-Emissionen. Gleichzeitig hat Deutschland sich aber verpflichtet, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden. Also nicht mehr zum Anstieg der weltweiten CO2-Emissionen beizutragen. Deshalb will die Politik mit diesem Gesetz regeln, wie wir in Zukunft heizen. Darin geht es auch um die finanzielle Förderung neuer Heizungen. In Großstädten gilt es ab 2026, in Kleinstädten ab Mitte 2028. Die Regeln legen fest, dass neue Heizungen dann zu 65% mit erneuerbaren Energien laufen müssen. Diese Vorgabe erfüllen zum Beispiel Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen. Auch Gasheizungen gehören dazu, wenn sie zum Beispiel auch Biogas oder Wasserstoff verbrennen können. Bestehende Öl- und Gasheizungen dürfen aber bis zum Ende ihrer Lebensdauer weiterlaufen. Gegner der These sagen, dass wir so schnell wie möglich anders heizen müssen, wenn wir rechtzeitig klimaneutral werden wollen. Außerdem entstünden durch den Import von Öl und Gas starke Abhängigkeiten von Ländern wie zum Beispiel USA und Norwegen. Befürworter meinen, dass die Klimaschutzziele auch ohne ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen erreicht werden könnten. Ihr Argument? Öl und Gas werden in Zukunft wahrscheinlich immer teurer. Denn die Politik hat schon beschlossen, dass Energieunternehmen in Zukunft immer höhere Preise für die Emissionen bezahlen müssen. Das würde das Heizen mit Öl und Gas voraussichtlich besonders teuer machen und wir würden von ganz alleine umsteigen.
Und jetzt kommt, Trommelwirbel, tatsächlich die letzte Aussage und danach habt ihr euer Ergebnis. These 38. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens 2026 auf 15 Euro erhöht werden. Win, let's go.
12,82 Euro ist der gesetzliche Mindestlohn seit diesem Jahr. Die Forderung, ihn spätestens bis 2026 auf 15 Euro anzuheben, soll niedrige Einkommen verbessern und sicherstellen, dass die Einkommensschere nicht noch weiter auseinanderdriftet. Befürworter argumentieren, dass es wichtig ist, gerade in Zeiten, in denen die Lebenshaltungskosten steigen, die Kaufkraft der Bevölkerung zu erhalten. Kritiker befürchten, dass eine zu starke Erhöhung besonders kleine Unternehmen belasten und damit auch Arbeitsplätze gefährden könnte. Außerdem könnten höhere Löhne dazu führen, dass manche Produkte teurer werden, zum Beispiel die Brötchen beim Bäcker.
Mega gut, ihr habt es durch alle Thesen geschafft. Aber eine wichtige Sache kommt jetzt noch. Ihr könnt die Themen jetzt noch gewichten. Heißt, die, die euch besonders am Herzen liegen, zählen dann doppelt und fließen entsprechend stärker in die Berechnung eures Ergebnisses ein. Das Ergebnis wird dadurch also genauer. Wichtig ist, niemand sagt, dass du die Partei, die da jetzt steht, am 23. Februar wählen musst. Du kannst natürlich gute Gründe haben, das nicht zu tun. Das Ganze hier spiegelt ja längst nicht alle Positionen wider und immer nur alles auf Zustimmen oder Ablehnen zu verkürzen, ist halt auch, naja, verkürzt. Wenn ihr also noch tiefer in die Parteien und die Themen der Bundestagswahl abtauchen wollt, schaut mal in die Shownotes. Dort findet ihr noch weitere Funkinhalte genau dazu. Und falls dich die letzte Stunde so richtig in Bundestagswahlstimmung gebracht hat und du Bock auf noch mehr solcher Umfragen hast, dann findet ihr in den Shownotes auch noch andere Wahlentscheidungshilfen, wie zum Beispiel den Relomat. Der basiert nicht wie der Wahlomat auf den Wahlprogrammen, sondern darauf, wie sich Politiker und Politikerinnen in den letzten Jahren zu Themen positioniert haben. Ich danke euch fürs Durchhalten und hoffe, dass wir alle am Sonntag unsere Stimme abgeben. Gerade wenn ihr zum ersten Mal wählen dürft, ist das was richtig Besonderes und auch Wertvolles. Wie das dann alles ausgegangen ist, besprechen wir hier auf jeden Fall nächste Woche.